Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wenn in Deutschland oder überhaupt in Europa von Migration gesprochen wird im Zusammenhang mit dem Maghreb, dann eigentlich immer nur unter der Prämisse, was bedeutet das für Europa? Welche Rolle spielen Länder wie Tunesien, Algerien oder Marokko für die Staaten nördlich des Mittelmeers und die Migration dorthin? Was aber so gut wie nie thematisiert wird, wie Migration aus den Regionen südlich des Maghreb, also der Subsahara, sich auf den Maghreb selbst auswirkt. In Marokko kann man das seit einiger Zeit beobachten, denn dort verändert sich gerade die Stellung des Christentums in der Gesellschaft. Unser erstes Thema gleich in dieser Sendung. Außerdem, wir schauen in die Geschichte des Osmanischen Reichs und zeichnen nach, wie dort mit der Gleichstellung aller Bürgerinnen und Bürger unabhängig von der Religion die Weichen gestellt wurden, auf dem Weg hin zu einer säkularen Moderne. Die Gesellschaft Marokkos ist mehrheitlich muslimisch und Christen stellen dort eine kleine Minderheit dar, schätzungsweise zwischen 30.000 und 40.000 Menschen, davon wohl gut die Hälfte Katholiken. Überwiegend stammen die aus dem Ausland und die Religionsausübung für Christen im Alltag ist nicht einfach. Und das gilt vor allem für diejenigen, die eben nicht aus dem Ausland stammen, sondern die Konvertiten sind. Die sind, so berichten es zumindest kirchliche Hilfswerke, im Alltag Diskriminierungen und sozialer Stigmatisierung ausgesetzt. Aber die Stellung des Christentums, die ändert sich. Und das liegt weniger am Staatsoberhaupt des Landes, König Mohammed VI., auch wenn der sich in der Vergangenheit oft als liberaler Herrscher präsentiert hat. Er regiert ähnlich repressiv wie sein Vorgänger. Es liegt vielmehr an Migrantinnen und Migranten aus dem Süden, die oft Christen sind. Die Kirchen im Land werden deutlich voller und christliche Bräuche im Alltag deutlich sichtbarer. Das beobachtet unsere Korrespondentin in der Hauptstadt Rabat, Dunya Sadaki.
Sonntags in Saint-Pierre, der weißen Kathedrale von Rabat. Die Gesänge des Chores hallen auch noch in die Straßen vor dem Gottesdienst aus den offenen großen Holztüren heraus. Die Messe ist gut besucht. Trotz Corona sind viele gekommen und füllen die Kirchenbänke. Auch wenn die Sitzplätze heute begrenzt sind, Maskenpflicht, am Eingang werden Fieber gemessen und Desinfektionsmittel verteilt. Trotzdem hat das viele nicht aufgehalten, am Sonntag zu kommen. Die deutliche Mehrheit von ihnen, Christen aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Viele von ihnen migriert für ein besseres Leben, andere geflohen vor Terror, Gewalt und Repression. Heute ist Marokko ihre neue Heimat. Sie haben den Gottesdienst im Land verändert, sagt Kardinal Cristobal Lopez aus Rabat.
Ça a tout changé. Die
Orte, an denen es keine Christen mehr gab, sind wiederbelebt. Dort, wo es rund 20 Gläubige gab, die an der Messe teilgenommen haben, gibt es heute über 120. Die meisten Studierende aus Subsahara-Afrika. Die Dynamik hat sich dadurch geändert. Die Lieder, die Freude, der Enthusiasmus, das alles hat sich verbessert, weil die jungen Leute neues Leben gebracht haben. Etwa 30.000 Katholiken leben heute in Marokko, erzählt Kardinal Cristobal Lopez. Die meisten davon jung und aus Afrika. Vor Corona kamen sonntags fast 500 Menschen zum Gottesdienst in Rabat, sagt Lopez. Zu den neu hinzugekommenen Christen gehört auch Frank Nama aus Kamerun. Er betreibt ein Radio der Fondation Orient Occident, eine Organisation, die sich um afrikanische Migranten kümmert. Kirche ist ein Zufluchtsort für Migranten aus Subsahara-Afrika und andere Ausländer. Sie ist der erste Punkt, um sich zu erholen, des Bekannten, dem man vertrauen kann. Die Ankunft in Marokko ist erst einmal ein Kulturschock und vielleicht auch der Grund, warum viele Migranten erst einmal zur Kirche finden. Das Aufnahmeland erinnert sie täglich daran, dass es ein muslimisches Land mit einer Tradition gibt, zum Beispiel regelmäßig zu beten. Das ist wie ein Reflex, unbewusst oder bewusst, und alle Christen finden sich erst einmal in der Kirche wieder und formen dort eine neue Familie. In den Stadtvierteln haben sogenannte Hauskirchen ihren Platz gefunden, afrikanische Migranten, die privat Gebete zu Hause abhalten. Auch wenn anfangs ungewöhnlich für die muslimischen Nachbarn, würden sie toleriert, sagt Frank Nama. Das christliche Leben sei so sichtbarer geworden und werde mehr und mehr akzeptiert. Größtenteils. Da kann es passieren, dass sie der Taxifahrer fragt, sind Sie Muslim oder Christ? Und wenn ich sage, ich bin Christ, antwortet der schon mal, ach, Sie müssen Muslim werden und versucht, dich zu konvertieren. Trotzdem findet Nama, die afrikanischen Christen haben Marokkos Gesellschaft toleranter gemacht. Aber nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern auch europäische Christen hätten sich umstellen müssen. Zum Beispiel im Gottesdienst, wo sie nur noch eine Minderheit stellen. Der Gottesdienst hat nun viel Animation, es ist praktisch ein Fest geworden. Da gab es dann auch einen kleinen Konflikt, denn die Praxis in Europa ist dann doch nicht so lebhaft wie in Afrika. Und viele Europäer haben sich da dann etwas verloren gefühlt. Manche hatten sogar den Eindruck, das ist eine Abweichung vom Glauben. Denn für sie war Kirche ein Ort der Konzentration und Meditation. Und für die afrikanischen Migranten ein Ort des Hochgefühls, der Freude. Mittlerweile seien beide christlichen Gruppen zusammengewachsen. Ohne Probleme ist das Zusammenleben trotzdem nicht. Ein heikles Thema. In den Reihen der Kirchenbänke sitzen auch wenige Marokkaner. Konvertieren ist im Königreich für sie aber verboten. Die christlichen Kirchen müssen jeden Marokkaner, der einen Gottesdienst beiwohnt, darüber informieren. Missionieren ist verboten, rausgeschmissen wird trotzdem niemand. Politikwissenschaftler Mehdi Alioua glaubt, dass die neue christliche Migration zwangsläufig auch Marokkos Politik verändern wird. Die Kinder dieser Migranten werden neue Fragen stellen, denn sie werden nicht nur Mitbürger, sondern auch Landsleute sein. Und das stellt die Frage, kann man Marokkaner und Christ sein? Und das wird in Zukunft für viele Debatten sorgen, die wir heute noch nicht führen.
Wie Migration aus dem Süden die Stellung des Christentums in Marokko verändert. Dunja Sadako hat ihre Beobachtungen zusammengefasst. Gerade in Ost- und Südosteuropa ist die Geschichte des 18., aber vor allem auch des 19. Jahrhunderts eine Zeit, in der nationale Narrative eine neue Bedeutung bekommen, wo aus nationalen Zugehörigkeiten, also das meinen Volksgruppen in diesem Fall, wo das zum Wunsch nach eigenen Nationalstaaten führt. Eine Entwicklung ist es mit vielen Aspekten, vor allem auch mit vielen Ursachen. Und eine dieser Ursachen ist sicher, dass die großen Staaten Europas, also die personal konstituiert sind, monarchisch und eben nicht national, dass diese Staaten Stück für Stück ihre Bindungskraft verlieren. Das gilt zum Beispiel für die Habsburger Monarchie, es gilt aber auch für den Vielvölkerstaat Osmanisches Reich, der sich im Zuge dieser Entwicklung einen Modernisierungsschub verpasst hat. Und ein bedeutender Teil dieses Schrittes in die Moderne war der Gedanke, alle Bürgerinnen und Bürger sind gleich vor dem Gesetz, egal welcher Religion sie angehören. Ein Schritt deutlich vor Atatürk, deutlich vor Gründung der Türkischen Republik, ein Schritt aber, der, Ironie der Geschichte, gerade eben die Entstehung nationaler Narrative dort befördert hat, und zwar unter religiösen Vorzeichen. Thomas Ibrahim erzählt die wenig bekannte Geschichte dieses osmanischen Schritts in die Moderne.
Das Osmanische Reich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Noch immer erstreckt sich der islamische Vielvölkerstaat fast über den gesamten Balkan, Teile der heutigen Ukraine und die meisten arabischen Gebiete. Der Niedergang wird jedoch immer deutlicher und bleibt auch den Herrschern in Konstantinopel nicht verborgen. Aufgeschreckt durch territoriale Verluste und den immer größer werdenden Einfluss der europäischen Großmächte außerhalb und innerhalb ihres Reiches, sehen sich die osmanischen Herrscher gezwungen, ihren Staat zu modernisieren.
Die Reform, die geht ja schon Ende 18. Jahrhunderts, Anfang 19. Jahrhundert geht's los.
Markus Dressler forscht an der Universität Leipzig unter anderem zur Politik und Gesellschaft des späten Osmanischen Reiches. Ohne Reformen, so Dressler, war das Riesenreich nicht zu retten. Griechenland und Serbien haben sich vom Reich gelöst in der Regierungszeit von Sultan Mahmud II., der 1839 stirbt. Als sein Sohn Sultan Abdülmejid I. die Macht übernimmt, kündigt er weitere umfassende Reformen an, die die Osmanen zurück zu alter Größe führen sollen. Die folgenden Jahrzehnte sind geprägt von diversen Reformerlassen, die das Reich immer weiter von seiner islamischen Identität wegführen. Diese Reformperiode wird heute als Tanzimat bezeichnet.
Tanzimat als Begriff heißt das so viel wie Neuordnung und damit nennt man ja eine Phase, die 1839 mit einem sehr wichtigen sultanischen Edikt von Gülhane begonnen hat und dann führt bis zur Proklamation der osmanischen Verfassung 1876.
Bei dieser Neuordnung ging es, wie bei vorangegangenen Reformen auch, vor allem darum, die Armee zu modernisieren. Auch das Steuersystem und die Verwaltung wurden neu strukturiert. Geradezu revolutionär war jedoch die Reform des Rechtssystems. Die bis dahin bestehende Herrschaftsordnung basierte nicht nur darauf, zwischen herrschender Klasse und dem Rest zu unterscheiden, sondern auch auf der Unterscheidung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen.
Es war ganz klar, dass die Bevölkerung in gewisser Weise nach Religionsgemeinschaften unterteilt war. Das war schon in klassisch-islamischen Kontexten so. Und es war auch bei den Osmanen so.
Die Osmanen folgten dabei einer Tradition, die schon in frühen islamischen Herrschaftskontexten entsteht. Da der Koran Christen und Juden explizit als Ahlul Kitab, als Leute des Buches erwähnt, werden sie anerkannt, weil sie teilhaben an der Offenbarung. Sie müssen eine Kopfsteuer, die Jizya, entrichten und sind vom Militärdienst ausgeschlossen. Im Gegenzug können sie ihren Glauben behalten und sich bis zu einem gewissen Maße selbst verwalten.
Die Nicht-Muslime, also diese anerkannten Nicht-Muslime, das sind im osmanischen Kontext hauptsächlich Christen und Juden, die hatten jetzt gewisse Autonomie, also eine Autonomie in ihren eigenen sozialen Angelegenheiten, in ihrer eigenen religiös-praktischen Angelegenheiten, Ritus, da hat denen in der Regel niemand reingesprochen, solange es quasi die Muslime nicht tangiert hat. Aber prinzipiell war das Juden und Christen freigestellt, hier zu walten in ihren Räumen, wie sie wollten. Und dann auch in Bezug auf Rechtsangelegenheiten, das heißt alles, was gemeinschaftsinterne Angelegenheiten anbelangte, haben die unter sich geregelt. Und mit den Tanzimat-Reformen wurde eben eine Gleichheit gegenüber dem Staat und gegenüber dem Gesetz als Ziel formuliert.
Gleichheit vor dem Gesetz war ein revolutionärer Wandel. Es ging nicht länger um einzelne Religionsgemeinschaften, die ihre eigene Rechtsprechung genossen, sondern um Individuen, die vor dem Gesetz alle gleich sein sollten. Dieser Wandel wurde im Edikt von Gülhane ausgerechnet damit begründet, dass die Scharia-Gesetze nicht mehr ausreichend beachtet würden.
Wie allgemein bekannt, wurden seit den ersten Zeiten unseres ruhmvollen Reiches die erhabenen Bestimmungen des Koran und die gesetzlichen Vorschriften genau beachtet. Unsere Herrschaft nahm daher an Macht und Kraft zu und alle Untertanen gelangten zum höchsten Grade von Wohlstand und Glück. Seit 150 Jahren aber waren eine Kette von unglücklichen Ereignissen und verschiedene andere Umstände der Grund, dass man abließ, die erhabenen Vorschriften der Schariat- und Kanun-Gesetze zu befolgen, weshalb sich die frühere Macht und der einstige Wohlstand in das Gegenteil, nämlich in Schwäche und Armut, verwandelten.
Das Abweichen von der islamischen Rechtsprechung, der Scharia, musste dem Edikt zufolge also durch neue Gesetze korrigiert werden. Aber der Erlass neuer Gesetze bedeutete, dass das islamische Recht nicht mehr ausreichte. Die osmanischen Reformherrscher waren überzeugt, Gottes Gesetze waren nicht mehr genug. Neue Rechtsprinzipien sollten eingeführt werden, die auf weltlichen Rechtsquellen fußten. Und gerade die rechtliche Gleichstellung aller Untertanen stellte einen radikalen Bruch mit der islamischen Tradition dar. Diese Säkularisierung des Rechts war ein schwerer Schlag für die Würdenträger aller Religionsgemeinschaften und ihre Autorität.
Bis zu den Tanzimat war es so, dass die Anführer der Religionsgemeinschaften diejenigen waren, die diese Religionsgemeinschaften gegenüber dem osmanischen Staat repräsentiert hatten. Also das gab denen eine besondere Macht. Mit der Nivellierung dieses Systems, also mit der formalen Gleichsetzung der Untertanen der Osmanen, wurde dieses System im Prinzip abgeschafft. Das heißt, die Machtposition des Klerus innerhalb der Religionsgemeinschaften ging quasi schrittweise verloren.
Istanbul hoffte so, die Loyalität seiner Untertanen zu sichern. Mehr Teilhabe innerhalb des Reiches sollte vor allem den christlichen Untertanen ermöglicht werden. Doch tatsächlich wurde genau das erreicht, was verhindert werden sollte. Die Unabhängigkeitsbestrebungen in den christlichen Gebieten wurden durch die Reformen angeheizt. Christen im Osmanischen Reich forderten, wenn es Gleichheit geben sollte, dann in Form souveräner Staaten außerhalb des Imperiums.
Im Prinzip ist das so ein langsamer Prozess der Nationalisierung der Religionsgrenzen. Die sozialen und politischen Grenzen zwischen den Religionsgemeinschaften waren ja seit alther quasi institutionalisiert. Und mit einem politischen Anspruch auf Unabhängigkeit, mit dem politischen Anspruch, ein eigenes politisches Wesen, ein eigenes Staatswesen zu gründen und der Idee, eine Nation zu sein, das kam dann zusammen und führte dann zu nationalistischen Bewegungen.
Für diese Bewegungen innerhalb des Osmanischen Reiches war die Religion ein identitätsstiftendes Leitmotiv.
Das Vorverständnis der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Religionsgemeinschaften war etwas, was dann den Nationalismus in der Form möglich gemacht hat, sodass wir im 19. Jahrhundert nationalistische Bewegungen haben, die fast immer deckungsgleich sind mit vorher bestehenden Religionsgrenzen.
Die Reformen der Tanzimat-Periode konnten das Osmanische Reich nicht retten, zögerten seinen Niedergang aber noch 80 Jahre hinaus und legten einen Grundstein für die laizistische Türkei, die aus dem Reich hervorgehen sollte.
Ein wichtiger Schritt hin zu einem säkularen Staat, lange Zeit vor Mustafa Kemal Atatürk. Thomas Ibrahim war das über die Tanzimat-Periode im Osmanischen Reich. Schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie liegen auf der Hand. Die Umsätze sind eingebrochen, weil zum Beispiel Geschäfte und Restaurants dicht machen müssen. Aber auch, weil es an bestimmten Produkten weniger Bedarf gibt, zum Beispiel Hostien. Denn deren Konsum ergibt ja, wie man sich leicht denken kann, außerhalb eines Gottesdienstes gar keinen Sinn. Und wenn Gottesdienste nur eingeschränkt möglich sind, dann bricht eben auch der Umsatz an Hostienverkäufen ein. Es klingt kurios, aber das bringt ein Kloster in der brandenburgischen Provinz in ernste wirtschaftliche Nöte. Denn dort werden seit vielen Jahren Hostien in großem Maßstab gebacken und international an den Markt gebracht. Nur in diesem Jahr eben nicht, zumindest deutlich weniger. Und die Nonnen des Klosters Alexanderdorf mussten sich nach Alternativen umsehen.
Es ist sehr schade, dass in den Gottesdiensten weniger Hostien jetzt gebraucht werden, weil eben keine größeren Gottesdienste sein können oder beziehungsweise nicht so viele Menschen teilnehmen können.
Normalerweise nehmen Kirchgänger eine Hostie zu sich, ein kleines Gebäck aus Mehl und Wasser. Dieses Ritual erinnert sie an die letzte Mahlzeit, die Jesus mit seinen Jüngern eingenommen hat. Die Katholiken nennen es Eucharistiefeier und begehen sie in jedem Gottesdienst. Evangelische Christen sprechen vom Abendmahl, das sie an vielen Sonntagen feiern. Doch seit dem Frühjahr ist die Zahl der Gottesdienstbesucher stark begrenzt. Dadurch verbrauchen die Gemeinden viel weniger Hostien. Abendmahl bzw. Kommunion sind also eingeschränkt und finden mancherorts gar nicht mehr statt. Das bedauert Schwester Theresia sehr.
Das ist schon ein Verlust, auch für unseren Verdienst, aber eben auch für die Gläubigen, die darauf verzichten müssen. Es ist die Begegnung mit Gott, mit Jesus.
Vor 45 Jahren trat Gertraud Kuklick in das Benediktinerinnenkloster ein und nahm den Ordensnamen Schwester Theresia an. Das ist so üblich, denn der neue Name soll den Beginn eines neuen Lebensabschnitts signalisieren. Jetzt sitzt Schwester Theresia in grauer Arbeitstracht vor einem Computer und bearbeitet Bestellungen und Rechnungen. Katholische Krankenschwestern aus Berlin gründeten 1934 ein Kloster in Alexanderdorf. Dafür hatten sie sich einen 200 Jahre alten Gutshof ausgesucht. Zunächst brachten sie die heruntergekommenen Gebäude auf Vordermann. Da sie nun nicht mehr in ihrem alten Beruf tätig sein konnten, richteten sie im ehemaligen Stall eine Hostienbäckerei ein. Jahrelang erwirtschafteten sie so ihren Lebensunterhalt, selbst in DDR-Zeiten. Vor der Pandemie verarbeiteten die Nonnen an einem Backtag 84 Kilo Mehl aus einer nahegelegenen Mühle zu etwa 80.000 Hostien. Damit belieferten sie katholische Gemeinden in ganz Ostdeutschland, außerdem im Süden und Westen des Landes. Unter den Kunden waren auch evangelische Gemeinden und die deutsche Militärseelsorge in Afghanistan. Dann kam Corona und der Umsatz mit den Hostien ging um ein Viertel zurück. Immer noch gibt es im Kloster 2 bis 3 Backtage pro Woche. Und immer noch sind in der Bäckerei eine Nonne und eine weitere Mitarbeiterin in Vollzeit tätig. Dazu diverse Frauen in Teilzeit. Heute sitzt Birgit Tietzsch an dem Backautomaten, den das Kloster 1991 angeschafft hat. Die Maschine presst den Teig aus Mehl und Wasser zu dünnen Platten. Tietzsch nimmt sie von den Backformen ab und legt sie zum Auskühlen auf ein Metallgestell. Für die Hostien werden die Platten über Nacht mit Wasserdampf bestäubt, damit sie nicht brechen. Dann stanzen die Frauen kleine, runde Formen aus. Doch derzeit arbeiten sie vor allem an einem anderen Produkt. Eine Mitarbeiterin zerschneidet die Platten in rechteckige Formen, etwa von der Größe eines Knäckebrots. Schwester Ruth erklärt, was es mit den Rechtecken auf sich hat. Bis zu ihrem Eintritt in das Kloster im Jahr 1983 hieß sie Gabriele Lazar und wohnte in Berlin-Pankow.
Es ist so, dass wir Schwestern schon seit ewigen Zeiten, also seit es die Häuschenbäckerei gibt, diesen Häuschenbruch zum ersten Frühstück essen. Also wir stehen um 5 auf und haben um 6 die erste Gebetszeit. Um 5:30 hat jede Schwester eine Zeit des persönlichen Gebets. Da ist möglich, dann eine Tasse Kaffee, eine Tasse Tee zu trinken, bevor man sich also hinsetzt zum persönlichen Gebet, sozusagen zum Aufwachen. Und dazu gibt es dann diesen Hostienbruch. Das sind Platten, die nicht gut gelungen sind, die gerissen sind oder so, die man nicht weiterverarbeiten kann. Und das ist sehr beliebt. Also die Schwestern mögen das.
Mit dieser Erfahrung entwickelten die Ordensfrauen einen weiteren Geschäftszweig. Sie verarbeiten jetzt nur noch einen Teil des Teigs zu Hostien und den Rest zu einem Klosterknusperbrot. Schwester Ruth?
Die Idee zum Klosterknusperbrot hatte unsere Äbtissin. Die hat sich also Gedanken gemacht, weil sie eben auch gesehen hat, in der Hostienbäckerei, das läuft nicht mehr. Es geht ja nicht nur darum, dass wir weniger Umsatz machen, sondern wir können ja auch unsere Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen. Also wenn keine Arbeit mehr ist in der Häuschenbäckerei oder im Gästehaus.
Da ist eine Küchenkammer.
Ja? Ja, aber ihr macht noch ein bisschen, oder? Weil ich jetzt hier gerade noch ein bisschen zu tun habe. Danke.
Normalerweise bietet das Kloster Alexanderdorf auch Kurse in Ikonenmalerei an. Es nimmt in seinem Gästehaus Menschen auf, die sich besinnen wollen. Doch wegen Corona ist das jetzt alles abgesagt. Das Klosterknusperbrot, das nur direkt beim Kloster Alexanderdorf bestellt werden kann, sorgt trotzdem für Einnahmen. So wird es wohl auch nach der Pandemie bleiben. Denn weil immer mehr Menschen die Volkskirchen verlassen und dem Gottesdienst fernbleiben, ist der Umsatz mit den Hostien schon in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Es ist schwierig, in dieser strukturschwachen Region Geld zu verdienen. Schwester Ruth?
Und wir haben ja auch keinen Klosterladen, weil wir in einer Gegend wohnen, wo es zum Beispiel überhaupt keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Hier fährt gar nichts außer Schulbus. Und deswegen sind wir schlecht erreichbar. Wir haben also überhaupt keine Laufkundschaft.
Auch der Nachwuchs für das Kloster macht sich rar. Zwar ist die jüngste Nonne in Alexanderdorf Mitte 30, doch von den 22 Schwestern sind nur 8 jünger als 65 Jahre. Schwester Ruth gehört also mit ihren 60 Jahren zu den Jüngeren.
Wirtschaftliche Nöte durch weniger Hostienverkauf. Josephine Janert hat das Benediktinerinnenkloster Alexanderdorf in Brandenburg besucht. Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt die Nachrichten und dann die Sprechstunde. Das Thema dort Ursachen und Behandlung von Sprachentwicklungsstörungen. Und an der Sendung können Sie sich wie immer beteiligen mit Fragen und Anregungen unter unserer Hörernummer 00800 4464. 4464. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.